allein in der Ostsee jedes Jahr 5.000 bis 10.000 Netzteile verloren gehen und das 640 Tonnen jährlich sind, die verloren gehen. Also eine riesige Menge. Und noch dazu kommt, dass Geisternetze brauchen 400 bis 600 Jahre, um zu verrotten. Und dann versetzen sie sich dabei in Mikroplastik. Die fischen weiter unter Wasser. Das heißt, die sind eine unglaublich große Gefahr für unsere Meeresbewohner. Insgesamt sind 340 Arten von Geisternetzen betroffen.
KI und Meeresschutz. Klingt im ersten Moment wie zwei verschiedene Universen. Das eine ist 100% computerbasiert, Technik, Daten, und das andere will das schützen, was in unseren Meeren lebt. Kann das wirklich zusammenpassen und wie kann KI unseren Meeren nutzen? Dem gehen wir heute hier nach. Das ist Living Planet, der WWF-Podcast, und ich bin Aileen Wegner, Redakteurin beim WWF Deutschland. Künstliche Intelligenz im Meeresschutz, das ist heute mein Thema. Und damit künstliche Intelligenz funktioniert, braucht man zuerst menschliche Intelligenz. Die habe ich heute hier mit meiner super smarten Kollegin Maren Lee.
Hi, wie geht's dir?
Hi, danke, dass ich hier sein kann.
Ja, ich freue mich total. Du bringst unglaublich viel Expertise mit und nehme mich noch mal ganz gerne mit. Was ist dein Aufgabenbereich hier beim WWF?
Mein Aufgabenbereich ist vielfältig beim WWF. Ich schaue, wie man Technologie, Innovation und Naturschutz zusammenbringen kann. Ich unterstütze die Teams dabei, die Expertise, unsere NaturschützerInnen, die haben super viel Expertise in ihren Bereichen. Die kennen sich aus mit Wäldern und mit Klima, mit allem Möglichen, mit Meeren. Aber vielleicht nicht mit der Technologie, die dahinter steht. Und wie können wir Naturschutz noch effizienter machen? Wie können wir Innovationen nutzen, um uns zu helfen, die Natur zu schützen? Und dabei helfe ich den KollegInnen mit Tools, Webseiten, Apps, KI und so weiter.
Und in welchem Bereich berührt dich das Thema künstliche Intelligenz jetzt schon? Also wo triffst du damit KI? Weil Technologie ist ja nicht nur KI, sind ja verschiedene Aspekte. Aber wo kommt KI bei dir rein?
Wir haben beim WWF ein super spannendes Projekt entwickelt. Und zwar geht es dabei um die GhostNet Zero AI Plattform. Und um das genauer zu erzählen, muss ich noch mal ein bisschen ausholen, weil ich arbeite seit längerer Zeit mit meiner Kollegin Gabriele Lederer an dem Thema. Und da geht es um Meeresschutz. Um genauer zu sein, geht es um Geisternetze. Und Geisternetze sind herrenlose Fischernetze, die im Meer rumtreiben und damit andere Arten und Säuger, Meeresschildkröten, Wale, insgesamt mehr als 340 Arten bedrohen, weil sie unter Wasser weiter fischen. Und diese Bedrohung ist aber unter dem Wasser. Das heißt, es ist eine unsichtbare Gefahr, die wir nicht sehen können. Und wir haben überlegt, oder Gabriele hat überlegt, wie kann man am besten diese Netze unter Wasser finden? Und das wird beim WWF seit 10 Jahren erforscht. Und die beste Methode, um diese Netze zu finden, ist durch das Seitensichtsonar. Das sind Schallwellen unter Wasser, die gegen Gegenstände prallen. Und dann durch diesen durch das Feedback bekommt man dann sieht man, wo diese Netze sind. Aber das ist ganz aufwendig. Das heißt, wir müssen mit dem Boot rausfahren, so eine Fahrt. Dann wird ein Sonarstreifen erstellt, wo man sehen kann, okay, hier befindet sich ein Netz. Das sind Stunden um Stunden, in denen so eine Fahrt dann da Netze identifizieren können. Und trotzdem ist das bis jetzt das schonendste und beste, was identifiziert worden ist als Methode. Und wir haben gedacht, wie kann man das effizienter und schneller machen? Und dabei ist uns eingefallen, was wäre, wenn wir KI nutzen würden, um genau diese Seitensichtsonar-Daten auszuwerten? Und wir haben dann ganz viele Daten vom WWF genutzt, um eine KI zu trainieren, um automatisiert diese Seitensichtsonar-Daten auszuwerten und damit Netze unter Wasser zu finden.
Okay, das war jetzt ein ganz wilder Ritt durch dein Projekt. Lass uns das gerne noch mal ein bisschen aufbröseln. Wir starten ganz am Anfang mit den Netzen. Erstmal die Frage, wie kommen die Netze ins Meer? Also gehen sie einfach verloren? Schmeißt sie jemand rein? Wie ist das Prozedere dahinter?
Also wie kommen die Netze ins Meer? Netze gehen entweder verloren oder sie werden bewusst über Bord geworfen. Und fischen dann im Meer weiter.
Ist das so ein großes Problem, nur diese Netze an sich, oder ist das nur ein Teil von ganz großem Plastikmüll?
Was ich dir sagen kann, ist, dass allein in der Ostsee jedes Jahr 5.000 bis 10.000 Netzteile verloren gehen und das 640 Tonnen jährlich sind, die verloren gehen. Also eine riesige Menge. Und noch dazu kommt, dass Geisternetze brauchen 400 bis 600 Jahre, um zu verrotten. Und dann versetzen sie sich dabei in Mikroplastik. Die fischen weiter unter Wasser. Das heißt, die sind eine unglaublich große Gefahr für unsere Meeresbewohner, Robben, Wale, Meeresschildkröten, Tauchvögel. Alle diese Arten sind betroffen. Insgesamt sind 340 Arten von Geisternetzen betroffen.
Ja, kann man sich vorstellen, wenn da so ein riesengroßes Netz unter Meer ist, ist ja ein Filter. Da fängt sich ja alles rein. Was sagtest du, 400 bis 600 Jahre, bis sich so ein Netz zersetzt?
Genau.
Es ist also wirklich eine unvorstellbare Zeit. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir die irgendwie rauskriegen. Gut, und dann gibt es dieses Projekt. Also ihr seid mit einem Boot unterwegs und dieses Sonargerät, wie kann ich mir das vorstellen? Ist das wie so ein riesengroßer Scanner unterm Boot, das dann halt abscannt? Wie sieht das aus?
Genau, eine normale Fahrt mit dem Sonar bedeutet, dass das Sonar entweder an der Seite des Bootes befestigt wird oder hinterhergezogen. Und man nennt es auch Fisch, das Sonargerät. Das wird dann 5 bis 10 Meter über dem Meeresgrund gezogen und schallt diese Schallwellen auf den Meeresgrund.
Okay, und dann reflektiert das. Und wie groß ist das? Wie kann ich mir das vorstellen optisch?
Das ist, es geht in beide Richtungen ungefähr 50 Meter, je nachdem, wie hoch man vom Boden entfernt ist.
Meinst du jetzt die Schallwellen,
ne? Die Schallwellen, ja. Und damit hat man ungefähr eine Abdeckung von 100 Meter insgesamt.
Mhm. Und dieses Gerät, wie groß ist das?
Das Gerät ist so ungefähr 1,50 Meter vielleicht groß.
Ach, das ist jetzt aber kleiner, als ich mir das vorgestellt habe.
Ist aber sehr schwer.
Klein und schwer, okay, gemerkt. Gut, dann wird, wie viel schafft man denn an einem Tag, sowas abzuscannen? Also wie sieht so ein Tag aus? Also alle gehen auf so ein Boot. Was für ein Boot ist das? So ein großes, kleines, Yacht-mäßiges?
Man kann theoretisch das Sonar auch mit einem kleineren Boot hinterherziehen. Mhm. Das kommt aber auch auf die Wetterbedingungen an. Das ist vielleicht so ein 4 bis 5 Meter Boot mindestens und wird aber auch genutzt, je nachdem, nach Verfügbarkeit.
Ja, und wie lange kann man den Meeresboden an einem Tag abscannen? Also gibt es da irgendwie sowas wie eine Limitierung von Datenmengen, die aufgenommen werden können, oder ist irgendwann das Akku leer oder irgendwann kommt auch die Nacht rein und vielleicht ist dann auch der Skipper dann mal müde?
Also normalerweise, wenn wir auf dem Boot sind und so eine Sonarfahrt durchführen, dann ist das von morgens so früh es geht bis abends spät, so spät wie es geht. Und der Kapitän sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt müssen alle runter und es wird den ganzen Tag Sonar gefahren.
Okay, gut. Dann werden diese wahnsinnigen Datenmengen aufgefahren. Wurde das denn früher, bevor die KI kommt, bevor wir jetzt gleich über die KI sprechen, händisch ausgewertet, weil KI ist ja jetzt noch ein relativ junges Phänomen.
Ja, also man muss sich das so vorstellen. Wir gehen aufs Boot.
Ja.
Ja, wir sind auf dem Boot. Die ganze Anlage wird angeschlossen. Der Computer wird angeschlossen. Und wir können in Echtzeit mitverfolgen, was das Sonar sieht. Und eigentlich machen wir genau das. Wir sitzen an dem Computer 24/7 und gucken die ganze Zeit daran, oh, gibt es hier irgendwo ein Geisternetz, was man dann auf dem Sonar sieht. Diese Daten werden dann auf dem Computer direkt angepinnt, sodass wir die später wiederfinden können. Und dann nachts, wenn wir dann irgendwann spät nachts, mitten in der Nacht zurückkommen, werden diese Daten dann ausgewertet.
Mhm.
Dann wird geschaut, okay, wo finden sich diese, welche Positionen haben wir gefunden? Was wollen wir am nächsten Tag vielleicht nochmal anfahren? Es werden teilweise normalerweise in so einer Fahrt oder in mehreren Tagen werden unterschiedliche Strecken gefahren und die werden dann aber wiederum mit TaucherInnen verifiziert, ob sich da tatsächlich dann ein Netz befindet oder nicht.
Das ist ein wahnsinnig mehrstufiges Verfahren auf jeden Fall. Wo kommt denn da jetzt die KI ins Spiel?
Ja, ich habe ja gerade erklärt, wie aufwendig das ist, ne? Also man fährt den ganzen Tag und auch nur so mit 5 Knoten. Das heißt, relativ langsam. Und man braucht auch noch dazu die besten Wetterbedingungen, weil wenn es zu windig ist, kannst du nicht so nah fahren. Das ist ein relativ aufwendiger Prozess und wir haben uns überlegt, beim WWF, Gabriele und ich, meine Kollegin, wie kann man das Ganze effizienter machen? Können wir nicht einmal diese Daten, wo wir den ganzen Tag auf dem Computer starren und schauen irgendwie, wo ist denn jetzt ein Netz? Kann man das irgendwie automatisieren? Kann man irgendwie die Netze automatisch finden? Und dann noch dazu, jeden Tag werden überall auf der Welt Sonarbilder, Sonarstreifen erstellt von Instituten, von Behörden, aus welchen Gründen auch immer. Zum Beispiel, weil Offshore-Windanlagen ihre Unterwasserwelt kontrollieren müssen oder sollen. Und wir haben uns gedacht, nicht nur unsere eigenen Daten, wie können wir die schneller analysieren, aber wie können wir andere Daten für uns nutzen, für einen anderen Zweck, die eh schon erhoben sind, sodass wir nicht diese aufwendigen Fahrten machen müssen, sondern einfach Daten nutzen können, die es bereits gibt.
Und dann?
Ja, und dann.
Sorry, ich bin jetzt gerade so gespannt. Okay.
Und dann haben wir uns zusammengetan mit Universitäten und haben das erstmal in einem Hackathon getestet und haben gesagt, hey, ist das eigentlich möglich? Können wir eine KI einsetzen, um unsere Daten automatisiert zu analysieren? Und es hat funktioniert. Und unsere Reise ist weitergegangen. Wir dachten, okay, jetzt brauchen wir Geld. Irgendwie müssen wir das verifizieren. Und dann haben wir beim Civic Coding ein Preisgeld gewonnen. Und mit dem haben wir dann unseren ersten Prototypen erarbeitet und haben gemerkt, okay, das funktioniert, was wir hier machen wollen. Wir kriegen das hin. Und dann haben wir gedacht, okay, wenn es wünscht dir was wäre und wir sagen, okay, wir wollen diese KI entwickeln, wer könnte ein Partner für uns sein, um die KI zu entwickeln, um diese Plattform zu machen? Und wir haben mit unterschiedlichsten potenziellen PartnerInnen gesprochen und sind dann darauf gekommen, mit Microsoft und Accenture zusammenzuarbeiten. Microsoft hat für uns die KI entwickelt und unser Modell trainiert und Accenture hat die Plattform gebaut, mit der wir jetzt arbeiten.
Kannst du uns ein bisschen mehr in die KI mit reinnehmen? Also wie funktioniert sie? Sie muss ja trainiert werden. Man heißt ja immer so, oh, die KI muss trainiert werden. Wie wurde sie trainiert?
Genau, über die letzten 10 Jahre haben wir ganz, ganz viele Daten gesammelt. Und diese Daten haben markierte Netzpunkte, von denen wir ganz sicher sind, dass es sich tatsächlich um Geisternetze handelt. Und das sind Netzstrukturen, die wir dann annotiert haben. Also wir haben da so Striche um das Bild drumherum gemacht und haben dann diese Punkte und also diese Bilder, könnte man eigentlich sagen, genutzt, um eine KI zu trainieren, eine Bilderkennungs-KI.
Also wurde so gesagt, so das ist ein Netz, das ist kein Netz, das ist ein Netz, kein Netz. Und dann die KI so, okay, ich verstehe.
Genau. So ungefähr funktioniert es. Und zum Beispiel hat am Anfang die KI sowas identifiziert wie Sandbänke und dachte, das ist auch eine KI. Und bis wir da hingekommen sind, dann haben wir immer bei den Sandbänken gesagt, nee, halt, das ist kein Netz.
Es ist ja wahnsinnig, was da so eine Maschine lernen muss. Was war denn noch so Fehler, die am Anfang passiert sind? Weil es ist ja ein langer Prozess, bis eine KI wirklich sowas kann.
Ich glaube, das ganz Schwierige bei den Netzen ist, dass es eine organische Form hat. Sonst hast du, wenn du jetzt zum Beispiel kleine Vierecke hättest, könntest du die leichter im Meer finden. Aber dadurch, ist unglaublich schwer, dafür eine KI zu entwickeln, weil das so eine geschwungene Form hat, was dann zum Beispiel mit Sandbänken verwechselt werden könnte. Und das dann auszuschließen und zu differenzieren, das eine ist ein Netz, aber das andere nicht, da hatten wir erst große Umrandungen um die Netze und dann mussten wir die aber immer kleiner machen, um wirklich sicherzustellen, dass wir wirklich nur nach diesen Netzteilen schauen und nicht nach dem, was drumherum noch auf den Bildern ist.
Wie hoch ist aktuell noch die Fehlerquote? Kannst du das sagen?
Im Moment haben wir eine KI, die auf unsere Netze trainiert ist, die so eine Accuracy von 95% hat. Das heißt, es ist super hoch. Ja. Das Problem aber dabei ist, die KI ist auf unsere Meere, auf die Ostsee trainiert. Ja. Das heißt, wenn man das Gleiche dann in einem anderen Gebiet anwendet, funktioniert es noch lange nicht so gut. Da sind ganz andere Bodenstrukturen und Gegebenheiten, sodass wir ganz andere Daten entworfen bekommen. Wir sind immer noch dabei, das alles anzupassen und zu verbessern und dann auch auf andere Gewässer anzupassen. Aber dafür muss man die KI dann wiederum neu trainieren oder besser trainieren, damit es dafür auch funktioniert.
Okay, also den Wunsch, den du vorhin geäußert hast, dass man das halt auch eben auf andere von Instituten etc. anwenden kann, auf deren Bildmaterial, das ist noch Zukunftsmusik, verstehe ich das gerade richtig?
Tatsächlich haben wir das schon gemacht. Ah. Also wir haben diese Plattform schon und also die Plattform funktioniert so, man kann auf der Plattform seine Seitensicht so nahe Daten hochladen, also Institute können das hochladen und in Echtzeit automatisiert werden dann diese Daten nach Netzen
abgesucht.
Ja. Genau. Und dann können wir wiederum als Menschen uns das angucken und schauen, okay, was wurde von der KI gefunden und können das verifizieren, ob das sich tatsächlich um Netze handelt.
Also ihr verifiziert das am Computer?
Wir verifizieren das direkt. Wir haben eine Benutzeroberfläche, auf der wir das dann anschauen können und verifizieren können.
Wie viel wird das denn genutzt, diese Plattform? Und wie häufig werden Sachen hochgeladen? Ist das täglich, wöchentlich, monatlich? Also ich kann mir zumindest vorstellen, dass es nicht etwas ist, was jetzt 24/7 genutzt wird, oder?
Nee, also das ist natürlich was ganz Spezifisches und ist für uns natürlich für unsere Außenwirksamkeit auch gedacht. Und wir sprechen tatsächlich die Behörden und Institute direkt an, um mit denen diese Daten, also damit die die Daten dann hochladen.
Okay, gut. Also die Daten sind jetzt hochgeladen, ihr habt jetzt verifiziert, es ist ein Geisternetz.
Ja, wenn es ein Geisternetz, also wenn wir ein Geisternetz identifiziert haben, von dem wir auch sagen, ja, wir sehen das auch so, dass es ein Netz ist, dann schicken wir eine Taucherin oder Taucher an den Ort und verifizieren nochmal in echt, ob es sich tatsächlich um ein Netz handelt. Und wenn es sich um ein Netz handelt, dann wird es, wenn möglich, geborgen, wenn es Sinn macht.
Von speziell ausgebildeten TaucherInnen auf jeden Fall, weil nicht jeder darf Sachen aus dem Meer rausborgen.
Es ist super wichtig, dass das speziell ausgebildete ForschungstaucherInnen sind, weil es super gefährlich ist, Netze zu bergen und man da vorsichtig sein muss. Genauso wie sich die Tiere in den Netzen verheddern können, so können sich auch Menschen in den Netzen verheddern. Ja. Und das müssen wir auf jeden Fall verhindern. Und deswegen sind wir da super vorsichtig.
Aber es ist ja so, dass nicht nur Institute oder große Organisationen ihre Daten reingeben können, sondern es können ja auch Privatpersonen. Also es können ja so, du, ich, jeder, der unterwegs ist, kann sich ja an diesem Projekt beteiligen, oder?
Genau, das stimmt. Dafür haben wir die GhostNet Zero App entwickelt. Und diese App trägt dazu bei, dass diese Punkte von der KI oder vom Seitensichtsonar in der App markiert werden und die Bevölkerung, TaucherInnen können zu dem Punkt hin tauchen und uns sagen, ist da jetzt tatsächlich ein Netz oder nicht. Und so können uns über Citizen Science die Menschen helfen, diese Punkte zu verifizieren, damit wir die dann bergen können.
Genau, Citizen Science vielleicht nochmal als Übersetzung. Also das sind Projekte, die gibt es nicht nur beim WWF, sondern auch bei anderen, wo sich wirklich BürgerInnen dran beteiligen können. Beispielsweise gab es dann auch mal sowas wie Seepferdchen finden und das in diesem Fall könnt ihr mitmachen tatsächlich und helfen, Geisternetze aus der Ostsee hinauszufischen.
Genau, und das nicht nur in Deutschland, sondern wir haben die App in 13 Sprachen und die ist weltweit verfügbar und man kann alles melden. Also man kann auch Netze melden, die man am Strand findet und unterwegs und man kann Punkte verifizieren in der App.
Sehr cool. Das klingt nach Spaß für alle, die einen Tauchschein haben. Was würdest du denn sagen, wie lange es jetzt gedauert hat? Waren das jetzt wirklich 10 Jahre, die ihr nur an dieser KI gearbeitet habt oder 10 Jahre, die das Projekt jetzt laufen?
Seit circa zehn Jahren findet die Arbeit an Geisternetzen beim WWF statt. Mhm. Und wir arbeiten jetzt an der KI vielleicht die letzten 3 Jahre.
Aber dafür schon wahnsinnige Fortschritte. Gut, also wir haben jetzt dieses wahnsinnig coole Projekt, wofür du auch oder ihr als Team auch wahnsinnig viele Preise bekommen habt, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass ihr euer Projekt macht, sondern es wird ja auch, die große Anerkennung ist ja auch da aus verschiedenen Bereichen. Wie nehmt ihr das denn auf, wenn ihr mit Preisen überschüttet werdet?
Ja, wir freuen uns natürlich über jeden Preis, den wir bekommen. Ich glaube aber, dass das nicht im Mittelpunkt unserer Arbeit steht. Mhm. Für uns ist es wichtig, dass wir Naturschutz voranbringen können. Wir sehen es als Erfolg, wenn wir tatsächlich die Meere besser schützen können, wenn wir die Geisternetze identifizieren können und die Meere von den Netzen befreien. Das ist unser ultimativer Erfolg, aber natürlich freuen wir uns über die Anerkennung und auch über dieses sichtbare Projekt.
Genau, führt die Sichtbarkeit denn auch irgendwie dazu, dass andere, weiß nicht, NGOs, Projektgruppen auf euch zukommen und sagen, hey, wir finden das total cool, wir würden das gerne auch für uns anwenden oder vielleicht für uns adaptieren. Gibt es da schon irgendwelche Anfragen und Gespräche mit anderen?
Also wir sind vielleicht noch nicht so viel mit anderen NGOs im Gespräch, aber ich glaube, es ist eine unglaubliche Inspiration für den WWF intern. Wir arbeiten immer weiter an Projekten, die für den WWF intern mit KI und Naturschutz zusammenhängen. Zum Beispiel gibt es ein Projekt an der Küste mit Robben, wo Robbenzählungen durch KI durchgeführt wird. Wir sind verpflichtet, einem von der HELCOM die Robben zu zählen, und das kann jetzt mit KI effizienter und automatisiert werden. Und das ist total super.
Ja, funktioniert nach dem ähnlichen Prinzip. Nur nicht, dass man den Boden abscannt. Nach Geisternetzen scannt man quasi die Sandküsten da ab, um die Robben dann zu zählen. Ich freue mich auch schon total drauf, wenn wir dann in ein paar Monaten endlich wissen, was dabei rausgekommen ist. Das ist ja gerade mitten im Gange. Welche technischen Herausforderungen siehst du denn in der Zusammenarbeit von KI und Naturschutz? Also glaubst du, dass es perfekt Hand in Hand geht oder dass es auch mal so ein bisschen rütteln könnte? Vor allem der Kritikpunkt, ich nehme es schon mal ein bisschen vorweg, dass es ja unglaublich viel Strom zieht, wenn man eine KI nutzt.
Also welche technischen Herausforderungen haben wir? Also ich kann ja sprechen für das GhostNet Zero Projekt. Mhm. Da ist die große Herausforderung die Menge an Daten. Eigentlich brauchen wir noch viel, viel mehr Daten, um diese KI noch besser zu trainieren. Ich hatte es ja vorhin erwähnt, wir trainieren das auf eine Region, aber funktioniert das Gleiche dann auch in einer anderen Region? Wahrscheinlich nicht, ne? Und du hast das Thema noch angesprochen, was die Menge an Strom oder...
Genau, das ist ja immer ein weit verbreiteter Kritikpunkt, wenn man sich informiert über KI-Einsatz im Naturschutz, dass man sagt, okay, man möchte einerseits die Natur schützen, andererseits verbraucht die KI unglaublich viel Strom, die ganzen Rechenzentren müssen gekühlt werden, entweder mit Wasser oder mit Luft. Also da ist ja viel Energieeinsatz für den Schutz der Natur da.
Hier müssen wir aber differenzieren, worum es sich handelt und was für eine KI das ist. Also bei Large Language Models kann das ganz viel Energie fressen. Aber wenn wir hier eine kleine KI haben, nutzt die viel weniger Strom als jetzt einen LLM. Und da ist ein großer Unterschied. Und wir müssen immer abwägen, die Risiken und die Belastungen natürlich gegen das, was es Gutes bringen kann für uns.
Nutzen und Risiko, ne?
Der Nutzen sollte immer überwiegen, natürlich.
Wenn du dir jetzt dein Projekt anschaust und auch KI und wie wir KI schon im Naturschutz nutzen, du hast es ja gerade schon angesprochen, Robbenzählungen, aber wir haben auch in anderen Regionen der Welt, dass wir Tiere wirklich individuell identifizieren können, um zu sagen, hey, der Löwe Paul ist jetzt schon zum dritten Mal da vorbeigelaufen, daraus können wir das und das ziehen. Welche Chancen siehst du denn noch im Einsatz von KI im Naturschutz?
Ich glaube, es gibt ganz unterschiedliche Bereiche, in denen KI uns helfen kann. Und ich habe ja schon ein Beispiel gesagt, wie wir große Mengen an Umweltdaten effizient auswerten können, durch zum Beispiel Bilderkennung, nicht nur von Tieren, aber auch von Pflanzen, von invasiven Arten. Und wir können aber auch Satelliten nutzen, um Tiere zu überwachen und zu schützen. Ein anderer Anwendungsbereich wäre zum Beispiel die Vorhersagen und Frühwarnsysteme, wo wir große Datenmengen analysieren können, um Risiken vorherzusagen.
Was wünschst du dir denn in Bezug auf dein eigenes Projekt? Was man da vielleicht mit KI noch, gibt es noch eine andere Zukunftsvision, Next Step, wo du sagst, boah, da möchte ich noch hin mit KI?
Wir haben momentan eine KI gebaut, die für Fischernetze, also für Leinen funktioniert. Und der nächste Step, den wir jetzt angehen, ist, dass wir zum Beispiel Crabpots auch über die KI finden können.
Was ist das?
Hummerkörbe.
Ah!
Hummerkörbe. Mhm. Und zum Beispiel, die werden bei uns in unseren deutschen Gewässern nicht so viel eingesetzt, aber zum Beispiel in Skandinavien oder USA werden viele Hummerkörbe eingesetzt. Und da wollen wir jetzt als nächsten Step die KI dafür trainieren.
Denn auch für die Ostsee wieder? Oder habt ihr auch irgendwie Wünsche, das noch für andere Gewässer auszuweiten, um zu sagen, hey, wir können auch durchs Mittelmeer oder wir können auch durch den Pazifik oder sowas und dort alles finden?
Genau, das wäre die zweite Sache. Mhm. Als zweites wollen wir die Regionen ausweiten und die KI anwendbar machen für eigentlich quasi die ganze Welt, sodass wir herrenlose Netze und Körbe überall auf der Welt finden können.
Wie schwierig wird das denn sein, die KI dann auf die anderen Gewässer zu trainieren? Also ich könnte mir sogar fast vorstellen, ich mit meinem absoluten Laienwissen, Ostsee ist wahnsinnig nicht so durchsichtig und wenn man halt so ein schönes blaues Meer hat, müsste es doch leichter zu erkennen sein dann, oder?
Ja, von außen gesehen, mit den eigenen Augen ist das besser zu erkennen, mit dem bloßen Auge. Und auch für die Verifizierung ist es einfach. Für die Arbeit mit dem Sonar spielt es eigentlich keine Rolle.
Das heißt, wir müssen nur die KI dann wieder dazu bringen, das genau zu erkennen.
Unsere Aufgabe ist die KI mit so viel Daten wie möglich zu füttern, sodass wir dann genau diese Netze überall auf der Welt erkennen können.
Wie sieht deiner Meinung nach die zukünftige Rolle von KI im Naturschutz aus in den nächsten Jahren?
Wir sind die neue KI-Generation, die es bisher noch nicht gab. Und unsere Verantwortung ist es, Naturschutz und KI so zusammenzubringen, dass KI in der Zukunft nicht für Ungerechtigkeit steht, sondern dass wir verantwortungsbewusst und ethisch mit dem Thema umgehen.
Ich bin sehr gespannt, was wir alleine in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben, wo es da jetzt noch hingeht. Ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Ich werde auf jeden Fall weitere Informationen und weiterführende Links alle in die Shownotes packen und auch natürlich den Link zur Projektseite, denn ihr habt eine eigene Webseite auch. Das werde ich natürlich auch alles in den Shownotes klicken. Abonniert sehr gerne diesen Podcast. 5 Sterne bei Apple Podcasts sind auch immer wieder gerne gesehen. Ich bin Eileen Wegner im Gespräch mit mir, Marie-Lie. Danke dir.
Dankeschön.
Und wir hören uns ganz bald wieder. Ciao.